Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du wieder dabei bist und dir bewusst Zeit für dich nimmst. Zeit dafür, innezuhalten und dir neue Denkanstöße zu holen. Inspirationen, die helfen, die eigene Position und Rolle im Unternehmen zu überdenken. In meinem Business Snack High Performance Talks führe ich Gespräche mit Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen HR, Geschäftsleitung und Vorstand, die an der Schnittstelle von Mensch, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg agieren. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie High Performance im Arbeitsalltag tatsächlich umgesetzt werden kann. Auf eine messbare, nachhaltige und zugleich menschliche Weise. Meine Gesprächspartner geben Einblick in ihre praktischen Erfahrungen, berichten von ihren Herausforderungen, verraten, welche Strategien sich in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Herrn Dennis Weller bei mir im Podcast zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Holzring GmbH in Bremen, der führenden Einkaufs- und Dienstleistungskooperation für mittelgroße und große Unternehmen im europäischen Holz- und Bodenbelagsgroßhandel. Seit Jänner 2026 führt er Holzring gemeinsam mit Olaf Rützel und ab 1. Juli 2026 übernimmt er die alleinige Geschäftsführung. Damit wird ein langfristiger geplanter Generationenwechsel umgesetzt, der für Kontinuität, Stabilität und klare Weiterentwicklung steht. Dennis ist ein erklärter Fachmann der Holzbranche. Er ist ausgebildeter Groß- und Außenhandelskaufmann sowie Holzhandelsfachwirt und bringt Erfahrung aus Holzhandel, Industrie und Vertrieb, Beschaffungsmanagement und strategischen Partnerschaften mit, unter anderem aus leitenden Funktionen bei Egger. Der Holzring steht seit 25 Jahren für gemeinsames Wachstum im Holz- und Bodenbelagsgroßhandel. Heute vereint die Kooperation 52 Gesellschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und den Niederlanden mit über 300 Niederlassungen, mehr als 10.000 Mitarbeitenden. Der Kern des Modells ist treuhänderisches Handeln. Transparent kommunizieren, effizient arbeiten, Kostenoptimierung entscheiden. Immer im Interesse der Gesellschafter und Partnerlieferanten. Ich freue mich auf das Gespräch darüber, wie High Performance in Verbund entsteht und wie aus vielen eigenständigen Unternehmen ein leistungsfähiges Netzwerk wird. Hallo Dennis, freut mich, dass wir heute es geschafft haben, nach langem Hin und Her endlich einen Podcast zu machen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf die nächste Zeit.
Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen in Salzburg, weil wir haben gerade ein Meeting gehabt auch, ja, und nutzen halt den Podcast auch dazu, Näheres weiterzugeben. Ich finde es ja total spannend, weil du hast einen Übergang, den du meisterst, auch Generationenübergang habt ihr im Unternehmen und ja, wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, oder?
Ja, ich freue mich.
Sehr gut. Viele wissen ja, dass wir nach einem Leitfaden durchgehen, ja, wenn man sich die Podcasts anhört, immer natürlich individuell, aber es ist natürlich schon so, dass wir uns daran halten. Ich mache immer so eine einleitende Frage, was bedeutet für dich High Performance konkret?
Ja, High Performance bedeutet für mich, dass man nicht zwingend nach der Perfektion strebt, die es dann für jeden Menschen eh unterschiedlich gibt, sondern für mich bedeutet es in erster Linie, dass man ein verlässliches Ergebnis abliefert, dass man das nach bekannten und für einen selbst auch gut findenden Werten macht und gleichzeitig High Performance kommt ja oft dann auch aus dem Sport oder aus dem Motorsportbereich, wo Leistung letztendlich immer groß sein muss, aber ich glaube, Leistung muss auch immer mit Werten zusammenhängen, dass das in ein Wertegerüst dann passt und ich habe früher immer gesagt, so work hard, play hard, ist ein Motto von mir und ich glaube, das kann man auch auf den Geschäftsbereich ganz gut übersetzen. Jetzt nicht unbedingt, dass man alles hart macht, sondern dass man es irgendwie mit vollem Engagement macht und mit voller Leidenschaft dabei ist. Und ich glaube, wenn man das dann auch vorlebt, dann entsteht grundsätzlich etwas Gutes. Wie das dann bewertet wird, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, wenn man das gut versucht vorzuleben nach den Werten, dann kommt auch am Ende ein verlässliches Ergebnis raus, was dann für alle hoffentlich in Ordnung ist.
Welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen?
Bei High-Performance ist ja immer, so wie ich es gerade gesagt habe, immer der Wunsch nach hoch, viel. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Führungskraft die Mitarbeiter mitnimmt und eben überlegt, wem kann man was zumuten und dass man vor allem auch Sorge trägt, dass die Leute nicht überpacen, um in diesem Begriff zu bleiben, und eben schaut, dass man gemeinsam Dinge erreicht, nicht nur delegiert, sondern auch selber mitmacht und im besten Fall motiviert ein positives Umfeld schafft, dass sich die Mitarbeiter entwickeln können, dass die sich wohlfühlen und eben in dem Umfeld dann ihre beste Leistung bringen können. Ich glaube, da ist wichtig, dass man empathisch ist, dass man aber auch Vorbild ist und dass man versucht, eben die Strippen zu ziehen, dass sich alle gut entfalten können.
Und welche Werte siehst du als entscheidend für High-Performance-Culture?
Boah, ich glaube, die Werte definiert jeder für sich selbst ein bisschen unterschiedlich. Für mich sind es Werte wie Ehrlichkeit, Fleiß, so Handschlagqualität, das habe ich schon von Mentoren und auch von meinem Opa und von meinem Vater so mitbekommen. Man muss aufrichtig sein, man sollte Vertrauen schenken, aber auch Vertraulichkeit behandeln können. Und gleichzeitig sollte man irgendwo bodenständig bleiben, also nicht abgehoben sein, positiv wie negativ, sondern für diese Werte auch stehen und einfach auch verlässlich sein für seinen Gegenüber, für Mitarbeitende und für alle Bereiche, die letztendlich dann im geschäftlichen Umfeld wichtig sind.
Mhm. Ich finde es ja total spannend, weil du bist ja quasi Bremen, Österreich leben, viele Länder. Wie lebst du da im Alltag? Das ist jetzt abseits von den Fragen, aber weil es natürlich sehr außergewöhnlich ist. Wir reden ja immer wieder, dass du viel unterwegs bist. Aber so, wie findest du da so die Momente, wo du sagst, da halte ich inne und werde mir meiner Bodenständigkeit wieder bewusst?
Mir macht es total viel Spaß, unterschiedliche Welten kennenzulernen, auch in unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein. Und ich finde immer, wenn man von der einen Welt, von dem einen Ort in einen anderen reist, dass man da auch wieder innehalten kann. Innehalten beim Autofahren ist jetzt nicht unbedingt immer das Beste, aber es gibt ja auch andere Reisemittel. Und ich glaube, sich da nochmal ganz kurz zu fokussieren und einfach auch dankbar zu sein, dass man das machen kann, was einem vielleicht liegt oder was Menschen glauben, dass einem liegt und was einem sehr viel Spaß macht, das lässt für mich dann einfach immer so diese Bodenständigkeit auch rausbringen. Und das versuche ich auszustrahlen, dass ich das, was ich machen darf, wahnsinnig gern mache, und dann ist man auch dankbar und bleibt auf dem Boden, dass man das eben tun kann. Und sollte diese Bodenständigkeit und diese Bodenhaftung einmal verloren gehen, dann hat man an jedem Ort, glaube ich, Menschen, die es gut mit einem meinen und die einem dann auch klar und deutlich sagen, das ist so die Bodenhaftung, die man nicht verlieren sollte. Und das finde ich ja wahnsinnig wichtig, dass man ein Umfeld hat, das einen auch daran erinnert, was wichtig ist in jeglichem Kontext.
Ja, das ist wirklich was den Dennis auszeichnet, finde ich. In unserer Zusammenarbeit höre ich das immer wieder, darum betone ich es so, dieses bodenständig bleiben. Ja, und das ist schon auch ein Zeichen in unserer Beobachtung von Managerinnen und Managern, wenn die das haben. Nicht jeder spricht so deutlich aus wie bei dir jetzt, dann sind sie auch in ihrem Selbstverständnis ganz anders, ja, und performen auch anders, nämlich viel ruhiger, entspannter, gelassener manchmal auch, ja, was nicht immer geht in Krisensituationen, aber das beobachte ich sehr stark.
Ja, es ist ein Lernprozess, also da braucht man auch Leute, die es gut mit einem meinen. Man muss aber auch das offene Mindset haben, dass man Tipps annimmt von Leuten, die es gut mit einem meinen, und ich konnte das bestimmt auch nicht immer so gut, aber das ist ein Lernprozess, und der beruflich wie privat auch kommen muss, und weil ansonsten, glaube ich, ist das High Performance, was dann halt irgendwann, dass die Performance schnell nachlässt, und das wäre natürlich auch nicht so gut.
Der Business Snack, die Fakten.
Lass uns in die 8 Säulen reingehen, ja. Eine der Säulen ist ja Ergebnisorientierung, ja. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit auch bei Holzring? Was bedeutet es auch für Holzring, und wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs? Ihr seid ja sehr KPIs getrieben auch.
Ja, KPIs sind natürlich wichtig. Für uns, glaube ich, in diesem Verbund mit unterschiedlichen Stakeholdern, mit Gesellschaftern, mit Lieferanten ist, glaube ich, das wertvollste Gut, dass man verlässlich Ergebnisse liefert, dass man nicht Dinge verspricht, die man beidseitig nicht halten kann, sondern bewusst in beide Richtungen verlässlich kommuniziert und diese Dinge dann auch einhält. Also das sind Werte, für die wir schon ganz, ganz lange stehen, wo ich eine super Basis habe, die einem bereitet wurde. Der Holzring ist 55 Jahre alt. Die aktuelle Geschäftsführung hat es fast 3 Jahrzehnte gemacht. Also die Basis ist hervorragend. Und das sind auch gleichzeitig dann die Werte und die KPIs nach vorne zu tragen. Also Verlässlichkeit, auch ehrlich zu sein in der Kommunikation, auch wenn es vielleicht immer unangenehm ist. Aber in der Kommunikation und im Dialog dann einfach Lösungen zu finden, die dann dem Umfeld entsprechend sind und die dann gemäß unserem Slogan auch Wachstum für beide Seiten bieten und eine verlässliche und transparente Partnerschaft. Ich glaube, das sind Dinge, die dann zwangsläufig ein gutes Ergebnis mit sich bringen. Mhm.
Ja, du bist ja quasi so dieses Verbündnis, ja, du hast das eh angesprochen, die unterschiedlichen Personen und Player sind ja bei euch drinnen. Da geht es ja sehr stark auch um Emotionen und Befindlichkeiten, gehe ich einmal davon aus. Da springe ich zu der Säule, ich gehe ein bisschen vom Skript ab zur Kommunikation. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Gerade in diesen Situationen, wie es bei euch ist, bei Holzring mit Lieferantenmanagement und. Gibt es ein Kommunikationsritual oder Prinzipien, die ihr bewährt habt oder die ihr einsetzt, um das aufrechtzuerhalten, die Verbindung mit den Leuten, die mit euch agieren?
Ich bin momentan der Meinung, dass wir ganz oft zu viel kommunizieren. Also dass wir meinen, wenn wir jede Information unkuratiert an jeden weiterteilen, dass das dann sozusagen melden macht frei, nach diesem Prinzip verfahren wird. Das halte ich aber nicht für den besten Weg. Ich glaube, wir müssen kuratieren und eben entscheiden, was ist für wen wichtig. Das bedarf einem Wissen, was die Leute benötigen. Das ist dann mit Erfahrung verbunden, wer was braucht. Und ich glaube, da müssen wir in der Zukunft sehr ausgewählt und auch ja, kuratierter kommunizieren, dass derjenige die Information bekommt, die er letztendlich zu diesem Zeitpunkt auch benötigt. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo viel Kommunikation durch die Medien, durch Social Media auf uns hereinbricht, wo wir ganz oft nur Überschriften lesen, aber die Inhalte gar nicht richtig bewerten. Und ich glaube, der Mix ist wichtig zwischen moderner Kommunikation und Automatisierung und Geschwindigkeit mit Pop-ups und den neuen Medien zu arbeiten, aber gleichzeitig auch eine extrem traditionelle und persönliche Informationsweitergabe zu haben und ganz klar mit den Leuten zu sprechen, um was es geht, aber gleichzeitig auch zu wissen, was bewegt die Menschen. Und umso besser wir das, glaube ich, schaffen, die Interessen zusammenzubringen, umso besser wird auch unsere Kommunikation. Und deswegen glaube ich, dass weniger in der Zukunft mehr ist. Aber das, was dann kommt, sollte so verlässlich sein, dass man einfach weiß, wenn eine Nachricht aus diesen Medien kommt oder aus diesem Verbund, aus der Zentrale kommt, dann ist es wichtig für mich. Und ich glaube, da haben wir Potenzial in der Zukunft. Und das würde ich gern angehen, weil ich selbst auch so denke, Informationsflut bekommt man, aber das, was wichtig ist, das muss ich rausfiltern. Und wenn wir da helfen können, ein guter Filter zu sein, dann wird auch die Kommunikation besser und leichter und einfacher.
Also bei euch ist ja Kommunikation ganz, ganz wichtig. Ja. Ihr müsst ja die Leute alle abholen auch. Ja. Aber da habt ihr Rituale oder da habt ihr Sitzungen, die wichtig sind, wo es gewisse Themen abgearbeitet werden, aber auch sehr viel Einzelgespräche, oder? Mit den Persönlichkeiten und wo ihr die Leute abholt, um miteinander gut Geschäft zu machen.
Ja, ganz genau. Also wir verstehen uns eigentlich so als Netzwerkmanager. Mhm. Gestartet sind wir als Einkaufskooperation. Viele kaufen das gleiche Produkt gemeinsam ein in großen Mengen. Und mittlerweile sind wir mehr Netzwerkmanager. Und da gibt es unterschiedliche Formate. Es gibt Rituale wie Gesellschafterversammlungen. Es gibt Foren, Symposien, die dann auch der breiten Öffentlichkeit in unserem Netzwerk zur Verfügung stehen. Aber ganz oft ist es natürlich Face-to-Face oder im People-Geschäft mit Lieferanten, mit Gesellschaftern, weil die News des einen für den anderen relevant sind und die Veränderungen von den anderen für unsere Gesellschafter beispielsweise enorm wichtig sind. Und deswegen ist Kommunikation eigentlich der Schlüssel, weil der Holzhandel, das ist wahnsinnig schön, der Holz- und Bodenbelagsgroßhandel, so muss ich es richtig sagen, das ist eine sehr traditionelle Branche, die nach Werten strebt, die auch feste Werte hat, aber gleichzeitig extrem modern ist und auch extrem wichtig ist, sich vielleicht manchmal ein bisschen unterm Wert verkauft. Und da ist es für uns wichtig, die Menschen zusammenzubringen. Das bedarf Kommunikation Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist aber natürlich auch mit unterschiedlichen Charakteren und so vielen Stakeholdern nicht immer einfach, aber das macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle? Welche Rolle spielt Lernen auch für dich, sowohl individuell, aber auch als Organisation?
Also Lernen ist etwas, wenn ich jetzt an meine Schulzeit rückdenke, dann war das immer so das Mittel zum Zweck, aber irgendwann entwickelt man, glaube ich, eine Neugier. Die habe ich schon immer gehabt und Neugier ist ja, glaube ich, auch mit Lernen gleichzusetzen und neugierig zu bleiben, zu lernen, auch unterschiedlich zu lernen, was Menschen interessiert, was die Entscheider interessiert, welche Interessen die haben. Das bedarf einer Neugier und das bedarf auch irgendwie einem Interesse an Menschen. Und das ist für uns, aber auch für die Organisation wichtig. Wenn man bei uns arbeiten möchte oder in unserem Umfeld sein möchte, dann muss man irgendwie auch Interesse an Menschen haben, weil das für uns das Um und Auf ist, dass das gut funktioniert. Und wenn ich dann zurückblicke auf meinen eigenen Werdegang, dann war das auch immer so von Neugier und auch von Lernen getrieben. Also ich war schon als kleiner Bub mit meinem Opa im Außendienst, der ein Handelsunternehmen oder Handelsagentur gehabt hat. Das hat mich wahnsinnig interessiert und das zu lernen und daraus dann halt eben eine Neugier zu entwickeln, wie man es anders machen kann, wie man verschiedene Bereiche da entwickeln kann. Und dann habe ich im Holzgroßhandel gestartet, bin dann nach längerer Zeit zur Industrie, habe diesen Weg gewagt, dann jetzt zum Schluss und aktuell eben in einer Kooperation, wo man immer wieder Neugier hat, Dinge zu lernen, aber auch Dinge zu hinterfragen, ob die, die einem erzählt worden sind, auch tatsächlich so gelebt werden. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das immer gut funktioniert hat und dass die Arbeitgeber, die ich gehabt habe, auch wirklich immer nach Werten gehandelt haben. Und das ist dann auch wieder Lernen, neue Dinge lernen, auch raus aus der eigenen Komfortzone. Und das macht wahnsinnig viel Freude. Und man merkt eben auch, ich habe es vorhin angesprochen, dass da eine Entwicklung passiert.
Ja, das merkt man auch bei dir, dass du neugierig bist, weil du auch Dinge immer hinterfragst. Aber ich glaube, in eurem Business ist es auch wichtig, neugierig zu sein, weil zu sehen, was brauchen die Menschen auch. Weil wenn man in Netzwerkformaten arbeitet, ja, muss ich ja erkennen, wo Potenzial ist, wo quasi Bedarf ist, wo man connection kann, wo man Dinge aufgreifen kann, weil ihr entwickelt ja permanent neue Dinge für euren Bereich, permanent, aber immer wieder. Ja. Und da komme ich zu dem Thema Innovation.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen? Weil das ist der super Übergang von dem, was du sagst, neugierig zu sein. Aber auch, was ist dein Zugang zu Thema Fehler, wenn was passiert? Wie geht es dir da um oder wie gehst du damit um?
Also bei Innovation, mit dem würde ich vielleicht beginnen, glaube ich, kann ich ziemlich nervig sein, weil ich ganz oft schon in Lösungen denke und mich dann auch selbst überhole. Aber das ist irgendwie so vielleicht auch eine Gabe, intuitiv direkt wieder in Lösungen zu überlegen oder auch Chancen zu erkennen. Ich glaube, das ist immer wichtig, aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Branchen neugierig zu sein und zu überlegen, ob man das auf sein eigenes Geschäft übertragen kann, immer mit dem Ziel, dass der Nutzen möglichst vielen zugutekommt. Dass es uns als Unternehmen nutzt, den Mitarbeitenden, den Kollegen, aber dass die Gesellschaft einen Nutzen davon ziehen und dass auch die Lieferanten irgendwie einen Nutzen davon haben. Und ich glaube, da ist jede Innovation willkommen. Ob jede Innovation passt und sich auch nachhaltig durchsetzt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, da muss man offen sein und gerade passiert so viel, da sollte man nicht mit den Scheuklappen rumlaufen und sich dem verwehren. Wenn man viel versucht, dann kann aber natürlich halt auch das Thema Fehler passieren. Also dann können Dinge passieren, die vielleicht gut durchdacht waren, eine gute Idee waren, aber die einfach nicht sozusagen lebensfähig gewesen sind, beruflich wie privat. Und ich glaube, Fehler gehören dazu und da muss man vielleicht auch in unserem deutschsprachigen Raum eine andere Kultur entwickeln, dass Fehler einfach dazugehören, dass man auch dazu steht, wenn man einen gemacht hat, dass man aber auch gleichzeitig eben ein Umfeld schafft, wenn jemand anders einen Fehler macht oder ein Missgeschick passiert, dass man da nicht den Stab drüber bricht, sondern denjenigen ermutigt zu sagen, okay, was ist das Learning daraus, wie machen wir es beim nächsten Mal besser? Und da habe ich wirklich gute Mentoren gehabt, die immer einen ermutigt haben, auch Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn die Entscheidung nicht gut war, gesagt haben, du hast sie wenigstens getroffen. und hast nicht noch irgendwie 25 Schleifen gedreht, bis dann halt die Entscheidung vertagt worden ist. Und manchmal war es halt glücklich und manchmal eben nicht so glücklich, aber du hast es getroffen. Und wenn die Entscheidung halt nicht so gut war, dann müssen wir es beim nächsten Mal, so Klammer auf, gemeinsam Klammer zu, besser machen. Und ich glaube, das ist ein Umfeld, was mich geprägt hat, und das versuche ich auch weiterzugeben, weil wenn man Angst vor dem Fehler hat, dann, glaube ich, verwaltet man nur noch. Und nur verwalten, das ist jetzt nicht meine Stärke, und ich glaube, das ist auch keine Stärke des Holzrings, sondern wir müssen uns entwickeln, müssen uns auf die Gegebenheiten anpassen, und da werden Fehler passieren. Und ich versuche dann auch immer, mich vor die Leute zu stellen, weil die sollen ermutigt werden, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ein Fehler dabei ist, ja, mein Gott, dann ist das einer. Wenn der vielleicht dreimal passiert, dann sollte man etwas intensiver sprechen. Aber wenn er einmal passiert, mein Gott.
Das ist auch was, was ich immer wieder beobachte in unserer Zusammenarbeit, dass du da wirklich einen sehr offenen Zugang hast. Ja? Viele reden ja drüber, aber man merkt es bei dir, dass das wirklich so gemeint ist. Du hast von Mentoren gesprochen, auf das gehe ich ein, weil das mehrmals erwähnt worden ist. Hat es dein Lernen oder deinen Lernprozess zum Thema Führung sehr geprägt?
Absolut. Also ich würde sagen, dass ich als junger Mensch sehr, sehr wild war. Jetzt nicht, was irgendwie das private Umfeld angeht, sondern eher so unzähmbar, und man hat auch immer Aufgaben gebraucht. Und
beruflich.
Beruflich, und wollte halt einfach immer auch mehr machen, hat Dinge hinterfragt und auch bewusst eingetretene Pfade vielleicht einmal verlassen. Das ist mal gut gegangen, das ist aber auch oft genug nicht gut gegangen. Und dann sind Mentoren wahnsinnig wichtig, die es wirklich gut mit einem meinen und sagen, du, ich nehme die an die Hand, und ich habe eigentlich gewusst, dass du aus dem Weg sowieso ausbrichst. Jetzt schauen wir vielleicht mal gemeinsam, dass wir dir einen Kompass mitgeben, dass du vielleicht nicht irgendwie rechts oder links runterfällst auf diesem Pfad, um das so sinnbildlich zu besprechen. Und das musste man annehmen, das war nicht immer einfach, ich glaube für beide Seiten, aber am Ende kann ich wirklich mit Stolz sagen, dass diese Menschen mir wahnsinnig viel gegeben haben. Das hat wirklich vom Großvater angefangen, das habe ich nicht immer verstanden, was der von mir wollte. Vater und Sohn ist auch immer ein schwieriges Verhältnis, aber auch der hat mir natürlich viele Werte mitgegeben, auch Dinge mitgegeben, wo ich sage, die mache ich hundertprozentig anders. Jetzt merke ich, dass ich es eigentlich trotzdem genauso mache, aber halt eben auch bei Mentoren, die einem wirklich so diese Werte und diesen Wertekompass mitgegeben haben. Und da bin ich im Nachgang echt auch stolz drauf, dass man da so viele Leute hatte, die sich dann auch die Zeit genommen haben und sich quasi einem selbst auch angenommen haben. Und das ist dann auch für mich wiederum wichtig, in unterschiedlichen Positionen das dann auch weiterzugeben, beruflich, aber auch im privaten Umfeld, dass man eben versucht, Leuten was mitzugeben.
Mhm. Ja, das verbindet uns, weil ich habe auch wirklich in meiner jungen Jahren immer Menschen gehabt, wohlwollende Menschen, die natürlich erkannt haben, dass da Speed dahinter ist, dass da Wille dahinter ist, und das aufgegriffen haben und gesagt haben, komm mit, ich zeig dir das. Und ich in jungen Jahren sehr viel gelernt habe von Menschen, also auch von meinen Großmüttern waren sehr prägend für mich, ja, aber sehr ähnlich, aber auch dann wirklich in der Technik, wie ich noch in der Technik war, wirklich Mentoren, die einfach erkannt haben, das Mädel will, ja, und fördert einen, und das prägt einen extrem für später, nämlich auch Wissen zu teilen, weil man es selber erlebt hat, aber auch andere voranbringen zu wollen, ja, in einer wohlwollenden Art, so wie du sagst, ja, das ist mir zugute gekommen, teile ich es auch wieder. Aber es prägt einen extrem auch im Führungsstil, finde ich. Ja. Also du hast das eh erwähnt, aber das haben wir sehr ähnlich. Ja,
ja, und ich finde, dass manchmal Mentoren auch so einen Blick dafür haben, was einem liegen könnte. Mhm. Also auch Positionen, Bereiche in einem Job, wo man eigentlich selbst denkt, boah, das mag ich gar nicht so gern. Das ist eigentlich entgegen dem, was ich tatsächlich gerne mache. Und die bleiben dann aber hartnäckig, und wenn man dann sich in die Aufgabe oder in den Bereich reinfuchst und merkt, das macht eigentlich total viel Spaß, das ist auch irgendwie etwas, was Mentoren mitbringen können, so das Auge für Menschen und eben auch zu sehen, wohin kann sich ein Mensch entwickeln, und das ist so halt auf die richtige Bahn schubsen, und das finde ich total gut, weil es nicht immer nur stromlinienförmig oder geradlinig geht, sondern die Wege oft halt eben mit Umwegen behaftet sind.
Ja, bei mir war es ähnlich. Das Spannende, andere haben früher gesehen, dass ich in die Beratung gehen soll, als ich selber. wollte nie Beraterin werden, jetzt bin ich seit 20 Jahren. Und das wirklich mit wahnsinnigem Spaß. Also ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen, aber das war nie auf meinem Radar, sondern das war wirklich die Umgebung, hat es mir gezeigt. Und das ist schon spannend, wie so ein Spiegel von Menschen, die wohlwollend einem sind, einen eigentlich eine Lebensaufgabe geben, wie bei mir in der Beratung, bei dir in deinem Gebiet, du bist ja in der Holzbranche. Aber der Großvater auch, wie du erzählt hast, und ich finde, das macht einiges aus, wie man Performance sieht oder wie man selber getrieben ist, auch ein Stück, wenn man das mitgekriegt hat.
Ja, absolut.
Der Business Snack aus der Praxis.
Wir haben das Thema Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir operative Exzellenz? Du kommst ja aus dem operativen Business sehr stark, jetzt auch in der neuen Rolle in das Strategische zu verbinden, also in dieses strategische Denken auch zu heben. Wie sind aus deiner Sicht die größten Hebel und Verantwortungen im Team, die Verantwortung auch zu stärken?
Also das muss ich auch zweigeteilt beantworten. Also zum einen haben wir wirklich in diesem Holzring-Modell in Anführungszeichen eine wahnsinnig gute Grundlage und das ist gleichzeitig halt auch die Strategie. Wir sind treuhändisch, das ist ein Wert, der wird auch nie verlassen. Wir sind schlank, also schlanke Strukturen, wenig Mitarbeiter und die Dinge, die outgesourced werden können, da suchen wir uns die besten Dienstleister, dass das auch kosteneffizient ist und einfach auch effektiv ist und dass man trotzdem eben das Operative, die operative Disziplin und die strategische Klarheit irgendwie miteinander vereint. Und für mich selber ist eben das Schöne aufgrund des Werdegangs, dass ich sozusagen auf jeder Seite des Tisches mal gesessen bin. Mhm. Ich durfte im Holzhandel arbeiten, da unterschiedliche Positionen, war dann bei der Industrie, also saß auf der gegenüberliegenden Seite und jetzt darf ich eben in der Mitte agieren und glaube, dass dann halt eben eine Stärke ist, die Needs sozusagen und die Interessen zusammenzubringen und grob zu wissen, was jeden interessiert und was jeder am Ende des Tages auch entsprechend bekommen möchte. Und wenn man dann hilft, in diesem Dreieck einen Bereich zu schaffen, dass die Menschen miteinander wachsen können oder dass die erfolgreicher miteinander arbeiten können, dann ist das eigentlich das beste Umfeld, was gleichzeitig Motivation ist, was ja dann an Zahlen ablesbar ist und was vor allem halt eben auch im Feedback wichtig ist. Wenn ein Gesellschafter kommt und sagt, Mensch, der Tipp, den du mir gegeben hast mit Lieferant X oder Y, der hat mir echt geholfen, dann freut einen das. Ist gleichzeitig wieder Motivation, aber auch auf der anderen Seite, wenn Lieferanten sagen, Mensch, im Holzring zu arbeiten, mit euch zu arbeiten, das ist wirklich angenehm, das ist verlässlich und es hilft mir, mein Geschäft oder meine neuen Produkte, die ich habe, wirklich gut zu etablieren, dann ist das wahnsinnig schön und das ist gleichzeitig auch die Verantwortung sozusagen für die Zukunft. Mhm. Für die Zukunft ist aber auch das strategische Denken viel, viel mehr verankert. Ich darf jetzt in die Geschäftsführung vom Holzring gehen. Und da hat natürlich mein Vorgänger sehr große Fußstapfen auch hinterlassen, weil er das über fast 3 Jahrzehnte perfekt gemacht hat. Und deswegen ist die Basis wahnsinnig gut. Und gleichzeitig geht es aber halt auch viel mehr in das strategische Denken. Wie entwickeln wir uns weiter? Was sind die Bedürfnisse von den Gesellschaftern, die Bedürfnisse der Lieferanten? Und wie verändert sich halt die Handelslandschaft? Wie verändert sich die Struktur? Und das geht dann eher so in die Strategie rein. Ich glaube, operativ, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Da komme ich her. Und jetzt geht es aber halt bewusst auch wieder neues Lernen, vielleicht auch mit eigenen Würzmischungen, die Strategie dann voranzutreiben. Und darauf freue ich mich einfach. Und das macht, glaube ich, in der Zukunft sehr, sehr viel Spaß. Und das sollte dann halt eben auch künftig im Mittelpunkt stehen.
Du hast ja sehr viel über Werte gesprochen. Da gehe ich auch nicht näher ein, weil es eh schon sehr viel erwähnt worden ist, was wichtig ist, auch für Holzring wichtig ist, ja. Gehen wir noch auf Umsetzungskraft. Wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist? Also bei dir spürt man es ja, ja, du kommst aus von Grund her mit dem Opa schon, ja, was voranbringen und umsetzen. Ja, man hört es ja auch. Ja. Du bist ja auch in unserer Arbeit immer wieder in der Umsetzung. Ja. Aber wie schaffst du das auch dann mit den Kollegen und Kolleginnen, ja, dass die ins Handeln kommen, ins Tun kommen, statt nur zu reden, sage ich immer.
Also ich glaube, klare Kommunikation ist wichtig und aber auch in der klaren Kommunikation zu hinterfragen, habe ich es verständlich erklärt, sind noch Fragen offen oder müssen wir das nochmal irgendwie zuspitzen? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch weitere Entwicklungsfelder sind, da klarer zu kommunizieren, aber auch so diese Feedback-Kultur einzuführen, haben wir alles richtig verstanden, bin ich da auf dem richtigen Weg, auch selber Feedback von den Kollegen einzufordern und eben das sauber und klar zu kommunizieren, wohin es dann geht. Ich glaube, aufs Papier zu bringen, was so die Ziele sind, wo man dran arbeiten will, das ist sehr leicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dann eben auch die Motivation bei den Menschen zu erbringen und vor allem auch so diese Sinnhaftigkeit, neudeutsch so dieses Purpose zu haben, warum man das dann eigentlich macht und was das dann am Ende des Tages auch bringen soll. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer weiterentwickeln kann, wo ich auch weiter dran arbeiten möchte, das halt eben so zu etablieren, dass man klar kommuniziert. Ich merke das dann auch bei meiner Tochter. Ich erzähle der was, aber die ist halt aktuell noch unter 2 Jahren. Die versteht mir vielleicht auch nicht immer ganz. Gibt mir aber natürlich schon konkretes Feedback, was sie verstanden hat oder was sie eben nicht möchte. Das war jetzt sehr überspitzt, aber da merkt man auch, die Kommunikation, die muss so sein, dass die menschlich ist, dass die empathisch ist, aber dass die halt auch Grenzen und Leitplanken irgendwo setzt, wo sich die Menschen dann drin bewegen können und ein gutes Umfeld haben.
Also ich sage immer, dass ich eine Tochter habe, ja, die ist jetzt 13, das ist mein größtes Führungserfahrung, Führungsreflexion, weil Kinder einfach ziemlich deutlich und direkt sind. Das ist ja der Mitarbeiter nicht so. Ja. Ich werde immer wieder kritisiert dafür, dass ich Führung mit Elternschaft vergleiche, aber ich sehe es so. Ja. Ich sehe das auch mit Hundeerziehung so. Ja, ist auch ein Tier, aber trotzdem, ich führe ja immer. Ich führe ein Kind ins Erwachsensein, ich führe meine Teammitglieder, ja, ich führe einen Hund. Ja. Man lernt wahnsinnig viel, weil man unterschiedliches Feedback kriegt. Ja. Der Hund ist sicher das Einfachste, würde ich sagen, von dem Ganzen, weil der Mensch viel komplexer ist. Aber stimme dir total zu, die beste Reflexion ist bei Kindern. Ja. Ich führe jetzt nicht mein Kind, ja, sondern aber dieses Begleiten dürfen und zu sehen, wo sind die Grenzen und wo sind ihre Grenzen auch, hat schon was. Und Kommunikation ist wirklich sehr leicht zu trainieren mit den Kindern, weil da bleibt man einfach. Man glaubt nur, wenn man Menschen, Erwachsene gegenüber hat, dass es besser ist, komplexer zu sprechen. Aber in Wahrheit ist die Einfachheit die große Kür, sage ich immer.
Das stimmt. Und wenn man sich dann auch vielleicht an seine eigene Jugend oder Kindheit zurückerinnert, kann man jetzt Dinge besser verstehen, wo man dann, so wie es vorhin gesagt hat, auch denkt, Mensch, da war ich vielleicht immer nicht ganz so einfach, aber gleichzeitig hätte man sich in manchen Bereichen dann auch immer gewünscht, sei es von Lehrern, sei es von anderen, erklär's mir doch einmal besser und wenn ich das besser verstehe, welchen Nutzen wir dann alle davon haben, dann bin ich auch vielleicht bereiter, da etwas zu investieren. Mhm. Bedeutet nicht, dass ich es jetzt besser mache, aber man versucht es halt eben gut zu machen, sauber zu kommunizieren und nochmal, aber dass halt eben die Leute sich wohlfühlen und dass dann halt auch weiterhin diese Feedback-Kultur passiert und dass man es halt auch direkt zurückbekommt. Und das ist total schön, weil, ja, wenn es einem Hund oder der Tochter oder dem Umfeld nicht so gut geht, dann sind die Gott sei Dank sehr direkt. Das ist nicht immer einfach, aber man das hilft beim Wachsen, ja.
Genau. Da habe ich eine Anekdote noch bezüglich Kommunikation. Wir schauen regelmäßig Nachrichten mit unserer Tochter und das macht sie seit dem 5. Lebensjahr. Ja, und warum? Weil wir finden, dass Politik wichtig ist, von klein auf weiterzugeben. Ja. Würden auch ein paar kritisieren. Wir finden es wahnsinnig spannend, mit einer 13-Jährigen über Politik zu diskutieren, weil ganz eine andere Sichtweise, ganz eine andere Generation. Aber eins der spannendsten Dinge ist, wenn sie Politikern zuhört bei den Nachrichten. Ja. Also wir sind bekennende ZIP-1-Schauer, ja, und weil das zu einer Zeit ist, wo sie das auch kann. Und wenn sie dann zu uns sagt, was haben die eigentlich jetzt genau gesagt? Und ich sage, nichts, aber du hast das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also die sind dann auch so unverblümt, weil sie nichts raushören. Ja? Und dann sagen, ist das öfter so, wenn man erwachsen ist, dass man nichts sagt, dass man was sagt, aber nichts sagt? Und das war ganz eine spannende. Oft auch beim Trump hat sie gesagt, was hat der jetzt genau gesagt? Warum sagt er das? Ist doch nicht okay. Also auch dieses Wertesystem. Also man kann ein bisschen seine Ansprache testen bei Kindern, was sie sagen.
Das stimmt und ich habe das früher auch als jüngerer Kerl, wo ich wirklich gedacht habe, warum erzählen die so viel, aber ohne Inhalt. Mhm. Und manchmal ist es jetzt gut und manchmal aber auch irgendwie, wo man sich selbst erschreckt, wenn man manchmal selbst in so einen ähnlichen Modus kommt, ja, weil man es halt vielleicht machen muss, um irgendwie Schaden von der Unternehmung, Schaden vom Mitarbeiter, Schaden vom Gesellschafter, Schaden vom Lieferanten zu nehmen, indem man dann halt einfach sich rhetorischen Floskeln bedient, wo ich früher gedacht habe, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Manchmal ist es halt notwendig, ich will uns jetzt nicht mit Politikern vergleichen, ich möchte nicht mit Politikern tauschen, aber manchmal glaube ich schon, dass wir alle etwas mehr Ehrlichkeit, etwas mehr Gradlinigkeit verdient hätten, auch vielleicht von der Politik etwas mehr Ehrlichkeit, etwas mehr Selbstbestimmung. Aber ob wir zwei das jetzt heute ändern werden, weiß Nein. ich nicht.
Dafür habe ich ein Buch geschrieben, 8 Säulen der High-Performance-Culture, weil ich es noch nicht erwähnt habe in dem Podcast. Da spreche ich sehr stark über Klarheit. Und es würde uns gut tun und die jungen Menschen wünschen sich Klarheit. Ja. Lieber weniger Worte, aber klare Worte. Ja. Und auch meine Tochter hat einmal gesagt, warum gibt er einfach nicht zu, dass er falsch war? Ja, von uns wird das verlangt als Kinder und irgendwann müsst ihr es ja nicht mehr machen. Ja, und ich stimme dem total zu. Klarheit, Ehrlichkeit, was du zuerst gesagt hast, Fokussiertheit fehlt manchmal. Ja, und ich glaube, ich möchte genauso wenig in einer politischen Situation sein, ja, oder Politikerin sein, aber faktisch ist, ich glaube, wir würden unserer Gesellschaft einiges Gutes tun. Kann man auch gern nachlesen in meinem Buch, eben das Thema Kommunikation, da steht das auch drinnen, weil das wirklich zu Performance dazugehört, wir haben es eh schon gehabt. Ich habe noch 2 Säulen, nämlich Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag? Und was sind auch deine persönlichen Strategien, um unnötigen Ballast loszuwerden? Ja, auch zu sagen, organisatorisch, aber auch mental.
Also Fokus aufs Wesentliche, das hat dann halt natürlich viel mit Fokussierung zu tun. Das klappt an manchen Tagen besser, das klappt an manchen Tagen weniger gut. Kommt natürlich immer darauf an, ist man auf Reisen, ist man in einem gewohnten guten Umfeld und was passiert an den Tagen? Und ich glaube aber, innezuhalten, auch kurz zu sortieren, zu priorisieren, was ist tatsächlich wichtig. Da gab es früher immer dieses Eisenhower-Prinzip, das hilft mir immer noch mal, auch Unwichtiges, das man aber vielleicht gern macht, von extrem Eiligem und Wichtigem zu priorisieren. Wie gesagt, das schaffe ich auch nicht immer, aber sich daran zu erinnern, dass es solche Methoden gibt, das hilft schlicht und ergreifend. Und dann halt eben auch, glaube ich, gute Selbstorganisation und eine Selbstreflexion zu haben und eben ja sehr streng für sich selbst dazu organisiert sein. Das hilft mir, Struktur zu haben. Und eben zu wissen, wo ich was finde, das gute Umfeld zu haben und da nicht lang suchen zu müssen, auch beispielsweise eigentlich immer ein weißes Hemd an, weil da muss ich mir morgens nicht entscheiden, welche Farbe das ist. Das ist so die Selbstoptimierung.
Optimierung, genau.
Ja, und für andere Dinge gibt es Kaffee. Kaffee nicht nur irgendwie als Mittel zum Zweck, sondern weil ich es einfach wahnsinnig gern trinke, die unterschiedlichen Arten kennenlerne. Und weil ich glaube, bei so einer Tasse Kaffee auch immer wieder die Balance entsteht, sowohl mit Kollegen, aber auch mit Gesellschaft oder Lieferanten, wo man zusammenkommt und so den leichten Aufgalopp hat oder dann im Ende noch einmal bei einer Tasse Tee alles Revue passieren lässt. Und dann ansonsten ist es wichtig, glaube ich, auch andere Dinge zu haben, also einfach Anker, private Interessen, rauszugehen, Freunde zu treffen, über andere Dinge zu sprechen, mit der Familie zu sein und einfach auch mal den Kopf abzuschalten und wieder sozusagen Speicherkapazität für das tägliche Geschäft zu haben. Das soll sich immer irgendwo, Frage war nach Balance, auch irgendwie so die Waage halten, dass man weiß, wann muss ich viel und High Performance liefern, aber wann habe ich auch mal die Möglichkeit, innezuhalten, zu reflektieren und vielleicht auch wieder zu sortieren, damit es dann halt eben immer in Wellen sozusagen geht.
Mhm. Zusammenarbeit haben wir besprochen, weil du ja schon sehr in diesem Netzwerk Gedanken drinnen bist, aber so Erfolge, feiert ihr das? Gibt es bei euch so eine Glocke? Nein, oder? Aber feiert ihr das? Wird das ausführlich bei Erfolgen oder wenn ihr wieder auf eine neue Idee kommt, wo ihr sagt, wow, das ist aber, haben wir noch gar nicht dran gedacht, aber ist gewinnbringend für alle, wird das gefeiert oder geht es ja wieder weiter zum Nächsten?
Wie macht ihr das? So eine Glocke wäre vielleicht eine Idee, aber durch das, dass wir ein kleines Team sind und auch sehr dezentral sind, wird es wahrscheinlich nicht immer jeder mitbekommen, wenn diese Glocke geläutet wird, aber es ist vielleicht eine gute Idee für die Zukunft. Und dezentral bedarf auch natürlich immer, dass man zusammenkommt und dass man dann auch Raum schafft, wo man wirklich innehält, Revue passieren lässt und vielleicht auch tatsächlich Erfolge feiert. Ich glaube, das gehört dazu, auch Meilensteine zu feiern und sich auch bewusst zu machen, dass man etwas erreicht hat, nicht nur kritisch zu sein, sondern auch mit Stolz auf das Erreichte zurückblickt. Und das ist auch so work hard und play hard. Also man muss das schon auch wertschätzen, wenn man etwas erreicht hat. Und wenn man, wie bei uns, viel mit Zahlen agiert, viel mit Netzwerken agiert, dann ist das nicht immer sofort sichtbar. Wenn jetzt jemand ein Haus baut, also unsere Holzhandelsunternehmen, die können tolle Holzhäuser bauen, dann sieht man am Ende des Tages, ja, da steht ein Haus, dann hat man etwas Sichtbares. Das ist bei uns vielleicht etwas weniger, deswegen ist es immer auch gut, Lob zu verteilen und auch den Kollegen einfach zu sagen, das habt ihr gut gemacht und feiert es das mal. Das kann unterschiedlich sein, ja, gemeinsames Abendessen, wir haben eine neue Tischtennisplatte, dass man einfach da auch einmal Matches ausspielt und eben den Sieger sozusagen feiert. Aber ich glaube, das gehört dazu und das ist auch wahnsinnig wichtig in dieser schnelllebigen Zeit, dass man bewusst Raum schafft, dass man ja auch zufrieden sein kann. Und feiern ist immer ja vielleicht so ein negativ behafteter Ausdruck, aber man sollte schon wertschätzen, was man erreicht hat.
Super Schlusswort, obwohl ich noch zwei Fragen habe, die üblichen Fragen. Wie siehst du High Performance in der Zukunft, in den nächsten Jahren? Du nutzt ja auch KI sehr stark in deinem Alltag, in deinem Führungsalltag. Wie siehst du das auch mit den Märkten?
Also ich glaube, für uns sind die Märkte natürlich schon im Wandel. Sagen jetzt vielleicht die Älteren, die haben sich immer im Wandel befunden. Aber das Thema Fachkräftemangel, generell die demografische Entwicklung, auch die Konsolidierung, die wird weiter voranschreiten. Und wir müssen als, sage ich mal, als Arbeitgeber ein Umfeld schaffen, dass wir attraktiv sind. Wir müssen gute Leute für uns finden. Genauso aber auch die Gesellschafter brauchen gute Leute, die weniger werden und die aber dann gleichzeitig in die Lage versetzt werden sollen, durch unterschiedliche Tools und Mittel immer gute Leistung zu bringen. Und ich glaube, High Performance ist immer etwas, was sich durchsetzen wird. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es eben eine Leistungsgesellschaft ist, wo die guten Leute halt einfach auch einen Bedarf haben und eingesetzt werden können und dann auch gleichzeitig eine Leistung für die Allgemeinheit bringen, für die Gesellschaft. Wir müssen eine Leistung für unsere Gesellschaft, für unsere Shareholder, aber genauso auch für die Lieferanten erbringen. Und wenn wir das gut machen und in einem guten Umfeld, glaube ich, schaffen, dass sich da alle drin wohlfühlen, dann haben wir High Performance aus unterschiedlichen Blickwinkeln und dann haben wir auch eine Daseinsberechtigung. Und gleichzeitig ist das aber, finde ich, ein wahnsinnig attraktives Umfeld. Und ich glaube, das müssen wir schaffen, dass wir junge Menschen, dass wir Talente begeistern für unsere Branche, für unseren Bereich und für generell das Arbeiten und auch dieses lebenslange Entwickeln. Und dann bin ich auch bei dem festen Glauben, dass dann jeder irgendwo seinen Weg und seine Karriere auch finden und gehen wird. Und das zu begleiten, ich selber bin begleitet worden, da auch Wege zu begleiten, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann, ja, dann entsteht auch was. Und bei uns ist so Holz im Mittelpunkt und das muss man hegen, das muss man gießen, das muss man pflegen. Und wenn man das, glaube ich, ordentlich macht, dann wächst der Baum, den kann man irgendwann dann ernten, je nachdem, welche Holzart, ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und dann haben wir auch wirklich einen Nutzen davon.
Eine letzte Frage, noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance? Kaffee, habe ich gehört.
Kaffee hilft beim Kaffee hilft beim Netzwerken, beim Interessieren und einfach beim Menschen zusammenbringen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, aber die dann letztendlich auch wieder Dinge entstehen lassen können für die Zukunft. Also Netzwerken und ja, Interesse für Menschen haben.
Ich danke dir, lieber Dennis. Es war großartig. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, wenn viele Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind bei deinem Podcast. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann höre auch gerne in den Podcast-Serien rein, in denen ich Details über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder einhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.